Casillas performs a second miracle save.
Manuel Neuer had to win that race.
Alisson is up from the back. In it comes. Alisson! Oh, would you believe it?
Still going, Salah. Courtois again.
What a save.
Fantastic save. Jordan Pickford, you beauty!
Folge 27 und wir wollen sprechen über den zweiten Spieltag der Männer-Bundesliga in der Saison 2022-23. Liebe Grüße auch an alle ZuhörerInnen, die jetzt von Sky Sport News HD hier rüber geschwappt sind. Freut mich euch, oder wir freuen uns, euch hier in der Runde begrüßen zu dürfen. Und ich freue mich natürlich auch ganz, ganz sehr. Johannes ist diese Woche nicht da, also nicht, dass mich das freuen würde, aber es freut mich natürlich umso mehr, dass ich auch einen adäquaten Ersatz gefunden habe. Max,
hallo,
du bist wieder mit mir. Grüß dich.
Dank hier für die Einladung. Ich bin jetzt ganz flattered, ja, weil ich hier so hohes Publikum mich empfängt, bekannt aus Print und Fernsehen, Funk und Fernsehen inzwischen. Und ich freue mich dann tatsächlich, dass Johannes heute nicht kann, weil dann darf ich mal wieder hier reden und meine Gedanken teilen.
Und da bin ich natürlich auch sehr gespannt drauf und ich hoffe auch die ZuhörerInnen da draußen genauso. Ja, es war natürlich ein ereignisreicher Spieltag, würde ich mal sagen, mit sehr, sehr vielen Fehlern, vielleicht mit einer Ausnahme, auf die können wir dann auch am Ende der Folge natürlich zu sprechen. Aber lass uns natürlich gleich erstmal diesen Spieltag reinstarten. Und zwar gehen wir da so chronologisch vor, würde ich sagen. Also die Fehlerchronologie starten wir mit dem Freitagabendspiel. Und zwar stand Marc Flecken da im absoluten Vordergrund. Die Rede ist ja natürlich vom 1:1. Also bei Nogeten schießt aus, das ja. Ist 30, 35 Meter gewesen sein. Das war jetzt kein Gewaltschuss, war, glaube ich, nicht der schärfste Schuss, den Bayern Gittens jemals abgegeben hat. Und Flecken lässt das
ja,
dann
also
durch die Finger rutschen.
Ich glaube, die Ungefährlichkeit, Flecken, also die grundsätzliche Ungefährlichkeit der Szene lässt sich bei mir persönlich gut darin beschreiben, dass ich quasi gerade aufs Handy geguckt habe, einfach, und das Spiel nicht so ganz beachtet. Und plötzlich höre ich den Kommentator schreien, was macht Flecken da? Oder sowas in der Richtung. Und dann ja, gucke ich erstmal hoch und sehe dann nur, wie Flecken gerade quasi mit dem Kopf wiederum so Piplitzer-like so ein bisschen Richtung seines Tores schaut und sieht, wie der Ball da reintropft. Ist natürlich klarer Torwartfehler in der Situation. Das ja, kann man leider nicht abschreiten. Es sah auch
müssen wir nicht drüber reden, glaube ich auch.
Slapstickhaft ja eben fast aus. Für das Spiel selber natürlich auch sehr unglücklich und für ihn auch, weil ich glaube jetzt nicht, dass ja, das passiert halt einmal in weiß ich nicht wie vielen Aktionen und letztlich
normalerweise setzen wir immer so diesen Maßstab irgendwie so an, einer von 1000 so, wo das immer passiert, aber hier ist es, glaube ich, kann man das mal um den Faktor 10 erhöhen, weil wir, also so viele Schüsse, wie der Typ aufs Tor bekommt in der Trainingswoche, in Spielen, in Testspielen, dass das dann so ein Ball da durchrutscht, ist maximal ärgerlich. Dann ist mir auch noch eingefallen, dass Flecken ja tatsächlich auch damals auch bei diesen, noch in der zweiten Liga, als er noch bei Duisburg, glaube ich, war, zu diesen, dieses Anstoßtor, wo er sich da irgendwie weggedreht hat und da gerade zu seiner Trinkflasche gegriffen hat, als dann schon der gegnerische Stürmer am Mittelkreis stand und den Anstoß ausgeführt hat und dann Flecken auch so ein slapstickhaftes Tor da bekommen hat, ohne da jetzt irgendwie eine Serie an
Fehlern. Ja, da waren wahrscheinlich gerade diese 10.000 Schüsse dann dazwischen. Also die hat
ja,
er
genau,
dann abgehakt.
Möglich.
Ja, es ist halt, also an sich.
Sollte man wahrscheinlich mal nachziehen, cool. Ja, aber wenn man da jetzt vielleicht nochmal technisch, wenn man da vielleicht nochmal technisch drauf gucken wollen würde, ne? Sorry, kannst du ja gleich mal einhaken, aber wenn man jetzt vielleicht mal kurz technisch darauf gucken wollen würde, natürlich muss er den Ball als Bundesliga oder als überdurchschnittlicher Bundesliga-Torhüter festhalten. Da muss er gar nicht groß zu überreden. Ne? Was er jetzt technisch falsch macht, ist, dass er den Ball nicht ganz mittig fängt. Ne? Er hat ihn ein bisschen falsch eingeschätzt, möchte ich mal sagen. Versucht den Ball ein bisschen zu weit unten zu fangen, im unteren Drittel, und hat dadurch eben nicht genug Kontakt hinter den Ball, also genug Traktionsfläche, will ich mal sagen, um den Ball letztlich zu sichern und auch festzuhalten. Das sieht man an dieser einen Hintertorperspektive ganz gut, in der, dass er einfach nicht richtig die Hände dahinter bekommt. Und das ist sicherlich der Fehler, aber da jetzt davon zu sprechen, dass es jetzt Wiederholungstäter ist,
es ist halt eine Unkonzentriertheit in dem Fall, würde ich sagen, weil ich meine, was man ja ab und zu bei diesen Distanzschüssen schon feststellt, ist, wenn das so Bälle sind, die leicht flattern, dann kommt das ja durchaus häufiger mal vor, dass man da vielleicht dann, weil der Ball kurz vor dir nochmal so einen leichten Drall kriegt, dass man dann daneben greift. Aber das war ja in dem Fall auch nicht unbedingt gegeben und es war jetzt auch nicht so eine Marco Reus-mäßige Kanonenkugel, die plötzlich runterfällt im steilen Bogen. Also ja, sowas. Genau,
war eine recht gerade Flugkurve, ne?
Lässt sich verhindern sicherlich, wenn man hundertprozentig konzentriert ist. In dem Falle fehlt es vielleicht mal kurz und das ist aber auch ganz menschlich und normal und ja, passiert in dem Fall mal. Ist halt blöd, weil es aus meiner Sicht hat es SC Freiburg 3 Punkte da gekostet. Mhm. Ich glaube nicht, wenn der Ball nicht reinfliegt, dass Dortmund da nochmal rankommt, weil das Momentum hatte sich eigentlich danach aufgebaut erst und ja, bis dahin hatte Freiburg das dann eigentlich auch ziemlich gut im Griff.
Mhm. Er hatte, glaube ich, auch Matze Ginter dann im Interview danach gesagt, dass man dann vielleicht hätte auch noch gewinnen können eigentlich, als es noch 1-0 stand. Man hat ja auch, wie du sagst, das Momentum auf seiner Seite, genau, ja, auf seitens Freiburg. Ja, und das sind halt Dinge, die einfach passieren. Und ich glaube auch, weil du es, finde ich auch, dass du es ganz gut angesprochen hast, dass man da, wenn man da nicht 100% bei der Sache ist, auch bei solchen Fernschüssen, dass da einfach so Fehler passieren, dass Flecken da wahrscheinlich schon im Gedanken darauf war, okay, den Ball fange ich jetzt ab und scanne schon mal das Spielfeld vor mir und schaue, wie ich jetzt mit dem Abwurf oder mit dem langen Abschlag vielleicht irgendwie in der Offensive bedienen kann. Zeigt einfach umso mehr, als Torhüter musst du dich immer wieder auf den nächsten Ball konzentrieren. So, das ist einfach das A und O, dass jeden Ball
irgendwie ernst. Richtig, und glaube ich auch in einem Spiel wie jetzt dem gegen Dortmund recht herausfordernd, weil Dortmund jetzt ja nicht unbedingt die Mannschaft ist, die hier 5 bis 10 Distanzschüsse aus dem Spiel heraus abgibt und ja, auch gerade eben in so einer Phase kam, wo es insgesamt ja, für Flecken jetzt auch eigentlich gerade nicht so brandgefährlich war, die paar Minuten vorher. Und dann, das fand ich vielleicht auch ganz, ganz interessant, dann zu jetzt darauf noch Bezug zu nehmen. Der Sandro Wagner, der war ja bei DAZN der Co-Kommentator und meinte dann, das ist vielleicht dann auch so dieser kleine X-Faktor, dass da so ein 17-Jähriger dann reinkommt und sich halt erstmal nichts scheißt und halt nach ein paar Minuten dann aus dieser Distanz so abzieht, was wahrscheinlich ein etablierter Spieler aus der Position nicht unbedingt machen würde. Ja, und das ist vielleicht dann auch wiederum das Problem für Flecken in dem Fall gewesen, dass er halt auch eigentlich nicht wirklich damit gerechnet hat. Ne? Und dann passiert sowas vielleicht mal, ja. Also es ist halt dann auch leicht provoziertes Glück mal gewesen. Oder diese Unbekümmertheit von dem jungen Spieler.
Ja, definitiv. Und natürlich auch schade dann für Flecken, dass er sich dann im folgenden Spielverlauf nicht mehr auszeichnen konnte und diesen Fehler in Anführungsstrichen wieder wettmachen konnte. Ganz im Gegensatz jetzt zu Marvin Schwebe. Deswegen würde ich sagen, schauen wir mal auf das nächste Spiel, wenn du jetzt nichts mehr zu Flecken oder zum BVB und Freiburg
also
zu sagen hast.
Also könnte ich diesem sensationellen Übergang was hier entgegensetzen.
Ich wollte gerade sagen, das war ein guter Übergang. Dann machen wir, würde ich sagen, gleich weiter mit der Pleiten, Pech und Pan-Show dieses zweiten Spieltages aus Torhüter-Sicht. Und würde ja insofern erstmal deine These von gerade eben, dass eben sich ein junger Spieler da erstmal nichts drauf scheißt, um diesen Sandro Wagner sprechen zu bleiben. Ja, dass Timo Werner, gestandener Spieler, kommt jetzt nach Leipzig zurück, auch ebenfalls aus irgendwie 35 Metern dort zum Abschluss kommt und auch was einfach mal versucht, war sicherlich auch keine Kanonenkugel und hat sicherlich auch schon mal härtere und platziertere Bälle aufs Tor abgegeben. Und ja, am Ende liegt der Ball trotzdem im Tor. Marvin Schwebe muss den Ball aus dieser recht großen Distanz passieren lassen. Ich glaube, in der Sky-Halbzeit-Analyse hat Didi Hammer noch gesagt, dass eben so ein junger oder so ein Spieler wie Timo Werner, der eine schwierige Zeit hatte bei Chelsea, dann wahrscheinlich bei Chelsea dort nicht geschossen hätte. Aber jetzt, weil er eben aus Leipzig kommt oder nach Leipzig wieder zurückkommt, ist er einfach mal versucht, so im gewohnten Umfeld.
Ja, richtig. Ich meine auch, dass er sich im Interview danach, glaube ich, genauso auch geäußert hatte, nach dem Motto, ja, was ihm eigentlich mitgegeben wurde, ist, also vor dem Spiel, ja, probier's halt einfach mal. Ne? Wer es nicht probiert, der trifft nichts. Und ich glaube schon, ich meine, die Zeit bei Chelsea war jetzt ja nicht maximal unerfolgreich für ihn, aber so ein bisschen das Pech fehlt, also oder dieses Spielglück fehlte ihm. Ihm haftete viel Pech an und mit Absetzsituationen und so weiter und so fort. Und gut, also ich hätte wahrscheinlich auch relativ, wenn ich wetten würde, hätte ich Geld auch drauf gesetzt, dass er trifft, jetzt direkt bei seinem Debüt. Dass es jetzt auf die Weise passiert, ist aus Sicht von neutralen Betrachter natürlich ein bisschen auch wiederum Glück, weil Schwebe den so durchgelassen hat. Ich wird jetzt hier aber auch tatsächlich jetzt im Gegensatz zu dem vorherigen, zu der vorherigen Szene, Schwebe da dann ein bisschen mehr ankreiden als nur, das ist halt ein Schuss, der mal einmal von 10.000 Malen durchgeht. Also so Szenen, wo der Ball so leicht neben dem Torhüter dann drunter durchrutscht, weil er kurz vorher vielleicht nochmal dann aufschlägt oder sowas, das sieht man, glaube ich, häufiger. Und du wirst vielleicht aus technischer Sicht etwas mehr noch analysieren können.
Genau, also kurz auf die Statistik, Freunde, es war tatsächlich Timo Werners einziger Torschuss in diesem ganzen Spiel. Ja, war wirklich Wahnsinn. Genau, und du hast schon angesprochen, aus technischer Sicht muss man hier schon Unterschiede machen zwischen dem Fehler, den Marc Flecken da gezeigt hat und jetzt dem Fehler, den Marvin Schwebe da jetzt unterlaufen ist. Wie gesagt, es war ein Schuss seitlich in den Körper. Schwebe muss also jetzt hier, anders als Flecken, in eine Abkippbewegung. Macht er, finde ich, auch. Und dann passiert halt das, was man eigentlich nicht machen soll. Also Schwebe nimmt quasi diesen flachen Ball, versucht er seitlich mit einer Schaufelbewegung, mit dieser Backerbewegung aufzunehmen, versucht die Hände dahinter den Ball zu bekommen und den Ball dann eigentlich an die Brust ranzuziehen, so wie es eigentlich so bei, sag ich mal, Schüssen, die direkt auf Mann kommen, ne, die man da eben so ranzieht. Und genau das wird ihm auch hier, glaube ich, zum Verhängnis, weil er an der Stelle nicht die allerbesten Voraussetzungen dafür hat. Also bei seitlichen Schüssen eignet sich eigentlich so diese klassische Dreiecksbildung mit der Hand, ne, versucht die Hände dahinter zu bekommen und hast dann auch eine wesentlich bessere Koordination im Abkippen und läufst dann nicht Gefahr wie hier bei Schwebe, dass du einfach den Körper nicht oder die Hände nicht ausreichend hinter den Ball bekommst. Erschwerend kommt halt noch hinzu, dass Schwebe genau letzten Punkt nicht sauber macht. Also wenn wir dann einmal schauen, so in dieser dritten Wiederholungsphase vom ZDF Sportstudio, sieht man dann auch, dass Schwebe den Ball eigentlich gar nicht sauber fängt. Also er kommt dann eigentlich eher mit den Händen so seitlich an den Ball, anstatt die Hände klar hinter den Ball zu bekommen, was einfach essentiell wichtig ist bei dieser Bagger, bei dieser Schaufelbewegung. Und da kommen einfach so zwei Dinge hier mit zusammen. Ne? Einmal eben diese falsche taktische Ausführung, will ich mal sagen, oder taktische Entscheidung, eben auf diese Schaufelbewegung zu gehen und dann eben auch noch eine einfach schlecht ausgeführte Schaufelbewegung hat er einfach hier gemacht. Würde ich jetzt so aus technischer Sicht oder taktischer Sicht einfach mal so kritisieren an der Stelle.
Ja, würdest du sagen, oder warum würdest du sagen, hat er da jetzt die Schaufeltechnik quasi benutzt, anstatt jetzt zu versuchen, den Ball so abzuwehren? Ist es jetzt deshalb, weil man vielleicht, wenn man versucht, die Hände voranzunehmen, den Körper hinten dran zu bringen, dass man den Ball vielleicht nicht ganz so sicher fangen kann sonst, beziehungsweise dass dann halt das Risiko für so Abpraller oder so höher ist?
Genau, das ist auf jeden Fall, glaube ich, höher. Wenn man auch sieht, dass, ich glaube, Olmo lief dann eigentlich auch noch quasi seitlich von dieser Halbkreiskante dort in den Strafraum hinein. Also
vorne abprallt.
Aber trotzdem traue ich auch Schwebe zu, so einen Ball aus so einer Distanz festzuhalten.
Ja.
Genau, aber wie gesagt, Schwebe traue ich das allemal zu und jeden anderen Bundesliga-Torhüter auch, selbst in der zweiten Bundesliga und dritten Bundesliga traue ich das zu, so einen Ball festzuhalten in der seitlichen Abkippbewegung mit den Händen voran zum Ball. Und das könnte schon ein Punkt gewesen sein, dass Schwebe da auf diese Bagger- oder Schaufeltechnik gesetzt hat und versuchen wollte, diesen Ball da zu fangen. Hat sich vielleicht schon ein bisschen zu früh darauf festgelegt.
Oder zu spät.
Hat es dann einfach durchgezogen.
Ja, sich vielleicht dann spät entschlossen, weil er Olmo schon darauf zugelaufen sehen hat. Ne? Also das kann ja vielleicht dann auch nochmal sein. Im Augenwinkel siehst du dann, oh, da kommen zwei Leipziger
auch auf den möglich, Zug,
ne? Und dann will ich
keinen Abfall
machen. Ne? Ja.
Genau, auch eine Möglichkeit, weil man sieht es auch erst ganz gut, dass er für einen ganz, ganz kurzen Moment so die Hände erst davor nimmt und dann erst in diese Schaufelhaltung da reingeht. Aber nochmal, muss er halten, weiß er, glaube ich, auch selber. Aber das Schöne ist dann auch, und das hat dann auch das folgende Spiel gezeigt, dass es ja für einen Torhüter immer weitergeht. So hat Olli Kahn schon gesagt, es geht immer weiter und es hat Schwebe dann auch im folgenden Spielverlauf einfach, finde ich, beeindruckend unter Beweis gestellt, wie er da diese Chance von Christopher Nkunku pariert. Ja, also Daniel Olmo bricht quasi auf dem rechten Flügel durch, spielt den Rückpass auf Nkunku, der etwa so 10 Meter halb rechts an den Ball kommt und schießt allerdings nicht direkt, sondern nimmt den Ball nochmal an. Für Schwebe finde ich einfach ein sehr, sehr gutes, einfach ein sehr, sehr starkes taktisches Verhalten auch, dass er genau gesehen hat, okay, er nimmt den Ball nochmal an, dann kann ich nochmal zwei schnelle Schritte nach vorn rücken. Macht er auch kurze, schnelle Schritte, dass er auch jederzeit flexibel auch in in den Block gehen kann, in eine Fußverteidigung sogar vielleicht reingehen könnte. Und ja, letztendlich war es dann auch ein Block, den er da gestellt hat, überragend gestellt hat, wieder ein großer Block. Ja, und dann im folgenden Spielverlauf sieht man, dass einfach, also erstmal Jonas Hector im 5-Meter-Raum nochmal kurz den Ball angenommen hat, kurz nochmal hochgeguckt hat, gedribbelt hat sogar nochmal, 1-2 Meter, und den Ball dann langgeschlagen hat, und dann fährt Köln halt diesen 3-gegen-4-Konter. Und ja, das ist einfach von vorn bis hinten so eine schöne Szene, die mich einfach auch für Schwebe extrem
gefreut hat. Ja, absolut. Ich meine, man kann Schwebe jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt unterstellen, dass er damit primär den Konter einleiten wollte mit seiner Aktion. Aber ich glaube, hier hat man jetzt gut gesehen, dass er sehr, sehr fokussiert gewesen ist auf den Ball und den Überblick bewahrt hatte. Und was dann vielleicht diesen klitzekleinen Unterschied macht zu der Aktion vorher, wo es dann nicht ganz funktioniert hatte für ihn, weil er da vielleicht dann einen kurzen Moment irritiert war, unaufmerksam, unentschlossen, und so konnte er dann durch eine sehr schöne Parade wiederum auszeichnen und dann, ja, jetzt zwar noch nicht direkt, aber mit dazu beitragen, dass Köln da einen Punkt aus Leipzig mitgenommen hat.
Genau, also andernfalls, wenn der Ball reingeht, schießt halt 0-2 gegen deine eigene Mannschaft. Weiß man auch nicht, wie das Spiel sich dann weiterentwickelt, ne, auch mit Platzverweis und so weiter. Aber das war schon sehr, sehr gut. Und das ist auch das, worauf es zumindest mir oder uns halt im Podcast generell ankommt, dass solche Sachen einfach gut laufen. Weil solche Fehler, dass man halt mal daneben greift, kann halt passieren. Ne? Das ist leider so. Aber entscheidend ist es halt auch, dass du als Keeper weißt, okay, wo muss ich stehen? Treffe ich auch eine schnelle Entscheidung im 1 gegen 1, jetzt im Falle von Marvin Schwebe? Oder komme ich jetzt bei hohen Bällen raus? Komme ich auch entschlossen genug raus? Das sind die Sachen, worauf es ankommt und worin sich quasi auch so die Spreu vom Weizen trennt, vom Sprichwörtlichen. Und das hat er einfach sehr, sehr gut gemacht. Und ja, Steffen Baumgart hat es direkt nach dem Tor auch honoriert mit dieser klassischen Bäckerfaust dort in Richtung Marvin Schwebe, und dann auch nach dem Spiel nochmal gesagt, dass man dann auch, also wo er noch seine Fokussierung einfach auf das restliche Spiel und auch seine Coolness da einfach darauf nochmal hingewiesen hat. Und das ist einfach ein sehr, sehr gutes Zeichen dafür, dass er mental anscheinend sehr gefestigt ist und sich von solchen Fehlern nicht beeinflussen lässt.
Ich meine, Schwebe ist jetzt ja auch vielleicht auch aus, ich meine, er hat noch einen anderen Keeper hinter sich, der in Anführungszeichen mit den Hufen scharrt, über den wir sicherlich auch schon einige Male gesprochen haben, und es ist jetzt sicherlich eine der Torwartsituationen in der Bundesliga, wo vielleicht der ein oder andere sagen würde, da könnte man die Saison über hinweg noch genauer drauf hinschauen, und umso lobenswert ist es eigentlich, dass Schwebe da einfach drüber hinweggeht über den Fehler und trotzdem sich nicht beirren lässt, wie du es auch schon herausgestellt hast. Ja.
Ja, definitiv. Aber dann lass uns doch jetzt mal kurz bei diesem ganzen Thema Umgang mit Torwartfehlern im Speziellen einfach mal bleiben. Also wir haben jetzt auch am Wochenende gesehen, dass auch David De Gea unter anderem so eine ähnliche Szene dabei hatte wie Marvin Schwebe jetzt.
Der hat es dann nicht besser gemacht, sondern hat noch einen zweiten Fehler gemacht. So,
genau. Ich wollte gerade sagen, das ist auch noch leider das Problem gewesen bei De Gea, der sowieso eine sehr, sehr schwere Zeit einfach bei United nicht nur in dieser Saison hat, sondern auch schon in den letzten ein,
ich
zwei Jahren einfach
hatte. Ich weiß aber ehrlich gesagt auch keinen Spieler, der bei Manchester United die letzten paar Jahre keine schwere Zeit hatte. Ja.
Naja,
aber
ich wollte gerade sagen, das dürfte es ganz gut auf den Punkt bringen. So, da gibt es ganz, ganz viele, das stimmt. Aber bei De Gea muss man ihm trotzdem auch immer noch zugutehalten. Er hat sich dann direkt nach dem Spiel, hat er selber darum gebeten, sich vor die Kameras zu stellen, hat dann auch gesagt, okay, das war jetzt auch mein Fehler zum 0-1, ohne diesen wäre das Spiel ganz anders verlaufen. Im Übrigen hat man von Harry Maguire, immerhin Kapitän von United, nichts dazu gehört, hat dann auch kein direktes Post-Match-Interview gegeben. Wie geht man jetzt quasi damit um? Also sollte man jetzt im Falle jetzt eben von Flecken, von einem Marvin Schwebe, von einem David De Gea, jetzt komplett das Schwert über die brechen, oder sollte man eher ihnen den Rücken stärken und sagen, hey, es geht ja trotzdem immer noch weiter? Natürlich, wenn sich Fehler immer wiederholen, ist natürlich nie gut, da muss man auch gar nicht drüber reden.
Also natürlich wäre es grundsätzlich besser, wenn man A, Fehler verzeiht, und B, dann auch den jeweiligen Torhütern das zugesteht. Ja? Aber es hängt sicherlich dann auch einerseits vom Umfeld innerhalb der Mannschaft ab, ob man vielleicht dann schneller in der Kritik und unter dem Brennglas steht. Einerseits natürlich verlierst du das Spiel jetzt aufgrund des Fehlers, oder ist es so, dass du so oder so verloren hättest oder zumindest trotzdem gewonnen hast oder einen Punkt geholt, dann insgesamt ist die Mannschaft jetzt gefestigt oder ist, ja, hat die Mannschaft eine Krise hinter sich, auch zum Beispiel jetzt bei Manchester United, ja, die ja insgesamt in der Kritik steht, und dann wiegt sowas, glaube ich, auch nochmal schwerer. Umso ja, auch bemerkenswerter finde ich es eigentlich, dass sich De Gea danach so hinstellt, was er, glaube ich, aber auch einfach aufgrund der vielen Jahre, die er schon bei Manchester United im Tor steht und seines Namens, der insgesamt groß ist, auch wenn die Leistung vielleicht da das die letzten Jahre nicht mehr so bestätigt haben, aber ich glaube, ein De Gea kann sich da dann mal eher hinstellen als jetzt ein, keine Ahnung, mit
Dean Henderson, so, genau, der jetzt teilweise bei Nottingham ist, der auch ein fantastisches Spiel gemacht hat, am Wochenende beim Sieg Elfmeter gehalten.
Ja, halt ein jüngerer Kerl einfach, der auch sich noch nicht so viel bewiesen hat, und dann gehst du natürlich auch erstmal ein bisschen anders damit um als ein erfahrenerer Keeper, ja, der da dann klar sagen kann, das nehme ich auf meine Kappe und ja, sei es drum, ne? Aber ist insgesamt natürlich schon gut, wenn man die Leistung auch versucht, angemessen irgendwo einzuordnen und hier jetzt nicht wegen eines Fehlers da den Stab über jemanden zu brechen, aber letztendlich, so ist es halt teilweise mal im Fußball. Also bei einem Stürmer, der hier zwei, dreimal den Pfosten trifft, im Abseits steht oder was auch immer, ja, Elfmeter verschießt, ist es genauso. Also letztlich, es ist halt entsprechender Hochleistungssport, bei dem manchmal dann Kleinigkeiten entscheiden, und wenn du da eben mal auf der blöden Seite stehst, dann kriegst du, ich meine, das krasseste Beispiel ist wahrscheinlich Loris Karius, damals mit dem Champions-League-Finale, ja, dann läuft das halt teilweise so, ne? Das ist.
Ja, ich glaube auch, das, was du schon angedeutet hast, dass man eben die Fehler auch in Kontext stellen sollte, ist auch, glaube ich, ganz, ganz wichtig, ne? Also jetzt so dieser Fleckenfehler, das wird nicht nochmal so oft passieren. Also kann man nur hoffen. Wenn es öfter passiert, ne, dann sollte man ihn schon hinterfragen oder ihn zur Disposition stellen. Aber ansonsten kommt es, glaube ich, bei sowas immer drauf an, und das wissen, das sollten zumindest alle Bundesliga-Torwart-Trainer wissen, dass sowas einfach kleine technische Flüchtigkeitsfehler sind, ne? Und da sollte man sich eher Gedanken drüber machen, wenn wiederkehrende taktische Fehler oder eben wiederkehrende technische Fehler einfach auftreten. Aber so sind es tatsächlich auch Fehler, die halt mal passieren. Natürlich, wenn du jetzt wieder her oft technische und taktische Fehler machst, ne, und sich das einfach in der Saison häuft, dann sollte man da schon überlegen, ob jetzt diese oder jene Personalie doch mal hinterfragt werden sollte und vielleicht auch es dann Wechsel auf der Torhüterposition gibt. Und sei es halt nur für 3, 4, 5 Spiele. Vielleicht, dass der Fokus wie ein anderer ist, dass der Keeper da aus dem Schussfeld rauskommt und damit man da einfach eine gewisse Ruhe wieder schafft und der andere Keeper, der eigentliche Stammkeeper, dann wieder neu angreifen kann. Das ist natürlich der Idealfall.
Absolut. Ich glaube halt, manchmal ist es auch im Fall von De Gea, also es gab da ja auch im Zuge von dem Konkurrenzkampf, in Anführungszeichen, den es jetzt mit Dean Henderson oder so ja auch gab, der ja eine Alternative durchaus dargestellt hat. Ich weiß gar nicht, ob er jetzt ausgeliehen ist oder ob, ja, also der eventuell auch nochmal wiederkommt und dann noch mit mehr Premier League-Erfahrung dann auch entsprechende Konkurrenz darstellt. Aber De Gea ist ja trotzdem immer wieder geblieben. Ich glaube auch einfach durch sein Auftreten, ja, diese Aura, die er hat. Das sind ja teilweise schon Aspekte, was man immer wieder mal feststellt, dass wenn die einem Torhüter halt fehlt und er jetzt auch sonst im Abwehrverbund da jetzt vielleicht keiner ist, der das ausstrahlt und insgesamt der Defensive dann Sicherheit und Stabilität hier verleiht, einfach durch das Auftreten und das Vorangehen, dass das dann eher mal auch in einem Keeper dann gesucht wird und der vielleicht dann eher kritisiert wird oder weniger kritisiert, wenn er das mitbringt oder nicht mitbringt. Also
Ich glaube auch der Punkt einfach Präsenz, um vielleicht abschließend dazu, der Punkt Präsenz sowohl im Kommandos geben von hinten, also natürlich auch in der Raumverteidigung, ist einfach ein ganz, ganz wichtiger Punkt, und auch einfach die Erfahrung so in gewissen Situationen und auch das Standing in der Mannschaft, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor so für Torhüter, der oft unterschätzt wird und der auch, finde ich, immer zu kurz kommt, wenn es darum geht, andere Keeper zu fordern. Ich weiß, wir hatten jetzt hier im Podcast auch recht oft Finn Dahmen gefordert, so als Ersatz für Robin Zentner, dass er ihn quasi verdrängt, weil seine Leistungen auch nicht gut waren. Aber letztendlich hat es auch einen Grund, warum Robin Zentner nach wie vor unter Bo Svensson einfach immer noch spielt. Ne? Und bei einem Finn Dahmen, bei diesem Beispiel einfach zu bleiben, Es ist ja auch nicht so, dass man auf einmal so denkt, wenn man ihn in Spielen sieht, was ja auch Ende der letzten Saison der Fall gewesen ist, dass man denkt so, huiuiui, was hat denn Mainz da für eine Rakete so im Hintergrund? Also es geht auch ganz, ganz viel darum, so einfach in Anführungsstrichen, es klingt jetzt wirklich sehr, ne, Basler-mäßig, aber einfach seinen Mann zu stehen und einfach hinten im Strafraum präsent zu sein, ne? Bälle zu parieren, in der Luft präsent zu sein, Kommandos von hinten zu geben und auch frühzeitig vor allem die zu geben. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, den vielleicht auch der ein oder andere, sei ja vielleicht technisch beschlagener, ne, oder technisch sauberer als so ein, Anführungsstrichen, alter Haudegen. Ja, das ist einfach, spielt eine ganz, ganz große Rolle in meinen Augen.
Ja, vor allen Dingen, weil es ja eine der wenigen Fähigkeiten oder Attribute ist, die du, glaube ich, schlecht lernen kannst. Ja, die bringst du halt irgendwie mit oder du bringst sie dann nicht mit. Oder ja, vielleicht kann man sich es über Jahre hinweg dann mit noch besseren Leistungen und noch mehr steigendem Selbstvertrauen dann vielleicht so ein bisschen erarbeiten, aber oft ist es ja so, man ist halt, ja, man bringt entweder das von Anfang an so ein bisschen mit, einfach auch diese Überzeugung und diese Ausstrahlung und Präsenz, oder man ist halt vielleicht auch einfach nicht der Typ dazu. Ich meine, das.
Ja. Und genau das Gleiche sicherlich auch die.
Genau,
ich wollte gerade sagen, oder du bist halt jemand, der auch Fehler schnell abhaken kann, weil das ist ja auch das, worum es dann auch im Profisport dann einfach geht, selbst im Profi- oder im semi-professionellen Bereich, dass du da einfach Fehler, wenn die auftreten, schnellstmöglich abhackst und die nächste Szene wieder dich darauf konzentrierst, wie es eben Schwebe auch gemacht hat.
Das ist halt, glaube ich, im Tor auch die anfälligste Position, ja, wo man das am wenigsten verzeiht.
Ja, klar.
Ich weiß nicht, bei so einem Stürmer wie Timo Werner zum Beispiel, ja, um sich vielleicht bei Chelsea zu 100% durchzusetzen, da hätte der noch ein bisschen mehr mit den Ellenbogen und so weiter auch halt vielleicht agieren müssen. Ja, und da ist er, sagt er, glaube ich, auch selber, ist er einfach nicht so der Typ dazu. Er ist halt, ist schon der liebe Timo, muss man halt sagen. Ne? Eher so ein, halt ein netter Kerl irgendwo. Aber der braucht dann entsprechend sein Umfeld, glaube ich, in dem er sich wohlfühlt und wo ihm Vertrauen entgegengebracht wird, um richtig aufzublühen. Ne? Und ja, gibt jetzt nicht unbedingt viele Torhüter, über die man jetzt einfach das sagt, ja, der braucht halt sein Umfeld, ja, und da darf er dann spielen. Und da ist, glaube ich, das Verständnis, was man dem dann entgegenbringt, geringer einfach.
Ja, definitiv. Ich würde sagen, lass uns mal weitergehen zum Samstagabend-Topspiel Schalke gegen Gladbach, weil da waren auch, glaube ich, mindestens zwei strittige Situationen dabei, auf die wir blicken sollten. Und zwar einmal dieses Distanzschuss-Tor von Salazar. Also es war ja auch ähnlich wie dieser Timo Werner-Schuss. Ja,
viel Feld vor einem.
Aus großer Distanz.
Ja.
Aber es, genau, viel Wieser, aber es war jetzt, also bitte korrigiere mich, aber es war jetzt auch nicht der härteste Schuss, den Salazar jemals abgegeben hat, oder?
Das jetzt nicht unbedingt, aber ich finde den Schuss schon auch nochmal ein bisschen besser, sage ich jetzt mal, als den von Timo Werner, weil
definitiv,
aber
ja, das schon.
Natürlich muss man sagen, dass Sommer, also der, um die Szene vielleicht nochmal kurz zu beschreiben, also Salazar setzt sich im Zweikampf durch, hat dann relativ viel Wiese vor sich, schießt dann aus seiner Sicht flach aufs linke Eck und der Ball passiert dann noch so zwei Gladbacher Verteidiger, also geht so zwischen den beiden durch und Sommer, ja gut, ist schon so gefühlt halb auf dem Knie und fällt dann nur noch rechts weg, ohne aber wirklich richtig in die Ecke zu kommen. Ja, also
nee, macht sich auch gar nicht lang so
in dieser Bewegung, fast unten, ne? Oder einmal halt auf dem Knie und ja, ich glaube, da wurde er vielleicht auf den falschen Fuß erwischt, sodass er nicht mehr schnell genug rüberkam oder runter. Vielleicht hat er auch den Ball nicht so, nicht so früh gesehen, dadurch, dass er passiert wurde durch einen seiner oder durch die beiden Abwehrspieler vor ihm.
Ja, ich weiß nicht, also ich habe mich echt gewundert, dass der Aufreger in dieser Szene gar nicht so groß war. Weil ich finde, dass das schon, also erstmal finde ich, dass du hast es angesprochen, ne? Sommer sackt ja eigentlich nur so dahin, hat, wie man es sehr, sehr häufig bei ihm sieht, so einen sehr, sehr tiefen Stand bei Distanzschüssen. Und durch diesen sehr tiefen und auch sehr breiten Stand schafft er es dann in der Regel nicht, nochmal so einen Zwischenschritt zu machen, was ja eigentlich für so einen Keeper, der recht klein ist, zwar eine gute Athletik hat, aber trotzdem sehr klein ist, eigentlich essentiell ist, dass du nochmal einen Zwischenschritt machen kannst, um dann bis in die Ecke zu kommen. Den macht er ja einfach nicht. Und kommt dann auch entsprechend gar nicht in diese Abkipp- oder Abdruckbewegung sogar. Und ja, also für mich ist das schon, also er hat da schon eine Teilschuld, würde ich schon sagen. Und ja, der Schuss geht jetzt auch nicht mit, weiß ich nicht, über 100 km/h irgendwie in die Ecke oder so oder Pfosten rein, sondern er geht jetzt auch schon so, dass du noch, also nur von dieser Position, als wenn du dich von der Tormitte mit einem Auftaktschritt und dann abdrückst, kommst du da, glaube ich, ran, wenn du dich streckst so. Und das ist, sieht man bei Sommer recht häufig, dass er bei diesen Distanzschüssen aufgrund seiner tiefen Grundstellung einfach sehr, sehr unflexibel, unbeweglich ist. Ne? Fand ich schon krass irgendwie. War mir ein bisschen zu billig.
Ja, es, also aus technischer Sicht kann ich da jetzt leider nicht so viel dazu sagen, was ich mir nur gedacht habe manchmal.
Aber du hast aus der Distanz hast du doch normalerweise, selbst wenn du jetzt nichts mit dem Torwartspiel zu tun hast, ne, genau, aber aus der Distanz hast du trotzdem, wenn du jetzt nichts mit Torwartspiel zu tun hast oder nie Torwarttrainer warst, kannst du trotzdem sagen, bei der Härte des Schusses, dass man da nochmal einen Zwischenschritt macht.
Ja, mit Sicherheit.
Zeit hättest du ja definitiv gehabt.
Wollte jetzt was auf was anderes hinaus, nämlich, ich meine, bei solchen Distanzschüssen sieht man es ja auch häufig, dass, gerade wenn Verteidiger da noch unmittelbar in der Schussbahn irgendwo stehen, dass der dann nochmal irgendwie abgefälscht wird. Ne? Und dann ist man vielleicht schon auf dem Weg in die Ecke und kann entsprechend die Richtung nicht mehr korrigieren, obwohl der Ball ja dann gefühlt nur noch reinkullert oder halt so reinhebt. Also ich habe mir in der Szene halt jetzt nur so gedacht, vielleicht spielt es da auch so ein bisschen eine Rolle, dass man halt so lange warten will wie möglich, um dann beurteilen zu können, wo fliegt der Ball jetzt genau hin, weil man eben relativ häufig sieht, dass die Bälle blöd abgefälscht werden, was hier jetzt nicht unwahrscheinlich jetzt mal war, sage ich mal, weil also der Schuss hatte aus meiner Sicht jetzt auch genug Kraft, um, wenn er abgefälscht wird, dann auch noch Richtung Tor zu gehen.
Ja, das also, definitiv, weil, genau.
Ich sag mal, wenn das so läuft, ja,
ne, das ist ein guter Punkt,
wahrscheinlich nicht so häufig, ne? Aber dann ist er der Held.
Das finde ich auf dem Schirm,
Dann sieht es wahrscheinlich spektakulär aus, wenn er den Ball noch kriegt, aber so ist es natürlich ein Fehler, ja. Aber auch da liegt halt manchmal nicht viel dazwischen. Das ist interessant.
Was mich bei so Distanzschüssen von Jan Sommer meistens stört, ist ja so diese tiefe Hocke, fast wie so ein Frosch, und dann guckt er meistens hinterher. Also das stört mich sehr, sehr oft, dass er da gar keine Reaktion zeigt. Dann versuchst irgendwie, dich da lang zu machen. Vielleicht kommst du mit der Fingerspitze ran.
So, da sind wir dann natürlich wieder bei diesem wiederkehrenden Muster. Oder
so gut ich ihn auch fand. Ich fand, er hat auch ein ganz gutes Spiel gemacht.
Ja.
Das ist definitiv, ja. Also guck dir die Szene letztes Jahr Stuttgart gegen Gladbach an, oder Gladbach gegen Stuttgart, so rum war es, als Mavropanos irgendwie auch aus ähnlicher Distanz geschossen hat und Sommer auch wieder direkt ohne Zwischenschritt dort gesprungen, Balken, glaube ich, knapp am, oder noch mehr an Pfosten, aber noch war deutlich härter, aber ja, das war mir dann auch zu billig, dass man da als Bundesliga-Tor dann nicht mal einen Zwischenschritt macht und weiterspringt.
Na, dafür hat er ja auch viele, viele Qualitäten, die er auch in dem Spiel ansonsten wieder einmal gezeigt hat, ne? Also
Ja, genau, also so seine Raumverteidigung, auch seine Spieleröffnung hinten raus wieder mit beiden Beinen ist immer top, so da gibt es nie was zu meckern. Aber es ist eben nur auffällig, dass sowas immer mal wieder bei ihm vorkommt. Was tatsächlich auch wieder vorgekommen ist, auch wie letzte Woche wieder so ein Schwolo-Gegentor nach einem hohen Ball, wo er wieder über seinen Mitspieler drüber fällt, in ihn reinfällt regelrecht. Also, weiß nicht, wollen wir auf diese Szene zum 1-2 aus Schalker Sicht schauen. Also, dieser Eckball wird auf einen kurzen Pfosten getreten. Ich glaube, Plea kommt dann. Ah, nee, das war ein Schalker, das war Benze Baini, der dort in den Zweikampf reingeht. Und ja, es dann eine Kerze gab, einen hohen Ball, der irgendwie an der Fünfer-Ecke fast runterfällt und ja, Schwolo gibt. Zumindest sieht man das, diese eine Perspektive, die direkt auf ihn gerichtet ist, sieht man, dass Schwolo ein Kommando gibt und finde ich auch immer noch recht früh, also rechtzeitig auf jeden Fall, dass Alex Kral ihn da hätte hören können, aber ja, also wir können jetzt natürlich von hier aus noch mutmaßen, ne, ob das Kommando auch laut genug war, dass Kral das da gehört hat, aber
gut, ist halt auch,
ja, also dass das schon wieder wie gegen Köln schon so eine Szene ist, ne?
Ja, ich meine, Kral ist jetzt ja noch keine 2 Jahre auf Schalke, also der ist jetzt ja frisch gekommen erst und ich weiß nicht, ob das kommunikative Problem in dem Falle dann halt auch eine Ursache dessen ist, dass man noch nicht so häufig so Szenen hatte, ja, dass das einfach noch nicht eingespielt ist. Ja, ob er den dann so versuchen muss zu fangen und also so wie er reingeht, ja, also das ist ja auch ein bisschen unbeholfen nach dem Motto, ja, ich warte halt, bis er runterkommt und nicht komplett entschlossen hingegangen. Ja, oder vielleicht ihn sogar im Zweifel einfach wegfausten. Ja, wenn du ihn halt nicht fangen kannst, dann faust ihn raus. Ja, das muss auf jeden Fall passieren in der Situation. Weil wenn ich sehe, mein Spieler geht nicht weg, ja, dann muss ich halt mir dessen bewusst sein, er hat mich vielleicht nicht gehört und dann halt gucken, dass ich den Ball auf jeden Fall irgendwo sichere oder dass er halt jetzt nicht so blöd durchfällt. Mhm. Ja, das finde ich, muss man ihm auf jeden Fall dann ankreiden.
Ja. Ja, guter Punkt, den du da ansprichst, dass er da einfach so ein bisschen unbeholfen rausgeht und diese Fangtechnik, die war auch, wir sind jetzt wieder hier bei dieser Schaufel Technik, die er da anwendet, was du eigentlich bei, also kannst du ganz, ganz oft anwenden, aber bitte niemals bei solchen Kerzenbällen, bei Flanken oder so, weil du gerade im Fünfer weißt du nie, ob noch ein Stürmer angerannt kommt, gerade nach so einer Ecke, ne? Kann es immer mal sein, dass da irgendwie ein Player oder so, das dazwischen nochmal sprintet,
ja.
Ja. Musst du einfach als Torhüter versuchen, den Ball an der höchsten Stelle zu fangen, drück deinen Ellenbogen durch, fang den Ball oben ja, und versuch da einfach den Ball oben zu sichern, weil so weit unten passiert eben genau das, reicht, wenn einfach nur einer dazwischen läuft, sei es der eigene Mitspieler, der versucht vielleicht da irgendwie noch was zu retten und lass es einfach nur sein, der Ball kommt runter, du willst den sichern und der kriegt den irgendwie an die Hand oder so, im schlimmsten Fall.
Ja,
so,
also das sind schon die blödesten Dinge, da passiert, ja.
Ja, genau, und weil es auch letzte Woche schon so eine Szene gab mit Alexander Schwolo gegen Köln, da als er, glaube ich, halb über Yoshida drüber fiel bei diesen 1-3 oder was das war. Mhm. Also, ne, 1-2 war es, oder 2-0 war es, genau. Ja, also da würde ich jetzt Schwolo an der Stelle zumindest den Vorwurf machen, dass er die falsche Fangtechnik eingesetzt hat. Ne? Wenn einer vor ihm steht, muss er einfach eine andere Technik verwenden, oben fangen den Ball. Ob es jetzt wirklich laut genug war, das Kommando, oder wie du schon sagtest, ne, jetzt so diese Eingespieltheit und das Wissen, welches Kommando bedeutet, ob das Alex Kral da jetzt nur auf Schalke ist, darum weiß, können wir wirklich noch mutmaßen, aber auf jeden Fall muss er da rigoroser sein.
Also, ja. Tut mir leid. Oder vielleicht ist es auch eine kleine Trainingssache in dem Fall. Ne? Also ich meine, dadurch, dass es jetzt ja schon zweimal passierte, ja, mit zwei unterschiedlichen Mitspielern, mit deinen Defensivspielern, eigentlich muss das passen. Das ist ja. Also so stelle ich mir das jetzt vor. Ich hab noch nie ein Sommertrainingslager selber mitgemacht im Profibereich. Ja, aber das stellt man sich ja als Grundlagenarbeit in der Defensive eigentlich schon so vor, dass man auch diese Abläufe einfach eintrainiert oder zumindest es dann nachholt, spätestens jetzt in dieser Woche, wenn man merkt, okay, das hat zweimal definitiv nicht gepasst. Weil, ich meine, hier bestand ja theoretisch auch die Zeit, das Kommando mehrfach zu geben in der Szene, weil die das war ja eine richtige Bogenlampe. Ich weiß nicht, wie viele Sekunden der Ball in der Luft gewesen ist.
Weil man gesehen hat, dass die Spur auch ein bisschen gezögert hat am Anfang. Ne? Also er kam ja nicht sofort raus, hat einmal noch kurz gestockt regelrecht. Ne? Aber bin trotzdem bei dir. Also ja, wobei selbst das mit der Eingespieltheit, also wenn du Torwart oder Keeper rufst, also selbst ein Alex Krall, selbst ein Yoshida, die müssen doch wissen, was Keeper, was, oder wenn hinten zumindest einer energisch laut schreit, was das zu bedeuten hat, oder dann müsste zumindest schon mal wissen, okay, da hinten ist irgendjemand, da kommt jetzt gleich jemand. So. Weißt du, also das stört mich irgendwie, dass es wieder so ein komisches Eiertor ist, was Schwolo sich da halt wieder selber reinlegt. Ja,
das, wie gesagt, wiederkehrendes Muster beschreibt natürlich dann auch manche Schwächen eines Keepers. Ja. Muss man mal beobachten, wie er das löst mit seinen Schalker-Nebenleuten in den nächsten Spielen. Mal nicht in den Szenen, wo vielleicht dann ein Tor fällt, sondern in denen das auch gut macht. Ja,
wollte gerade sagen, kann man eigentlich nur hoffen, dass Schalke dann nicht nochmal einen neuen Innenverteidiger und einen neuen Sechser verpflichtet, der dort dem Eckball im Fünfer herumschwänzelt. Ne? Gut, dann würde ich sagen, mach mal an dieses Spiel einen Haken und gehen, ja, nachdem wir jetzt recht viele Fehler analysiert haben und recht viel Negatives besprochen haben, einfach mal auf einen der besten oder eine der besten Torhüterleistungen jetzt in der noch jungen Saison und
auch
am Spieltag natürlich. Und zwar war das
der Keeper, über den wir sprechen, der ja auch im Vorfeld des Spieltages eigentlich ziemlich im Mittelpunkt stand oder so unfreiwillig im Mittelpunkt, weil er einer ersetzt wurde.
Ich wollte es gerade sagen,
ersetzt werden sagen soll.
Ich weiß gar nicht, hast du das Interview nach dem Spiel mitbekommen von Gikiewicz?
Nee, nur von dem,
der sich da geäußert hat.
Vom Jeffrey Gobelow. oder wie er ausgerufen wird.
Ah ja, okay. Was hat er gesagt?
So sinngemäß, dass es doch nicht sein kann, dass sie den Giekewitz nicht unterstützen und dass das mal ein Ende haben muss, weil er mal wieder gezeigt hat, dass er ein guter Keeper ist. Mhm.
Ja. Ah ja, krass. Ja, Giekewitz hat sowas ähnliches dann nach dem Spiel gesagt. Er meinte, ich bin jetzt hier seit 3 Jahren beim FC Augsburg, hatte unterschiedliche Trainer, so sinngemäß, und war jedes Mal sozusagen, habe immer meine Leistung gebracht, und nicht, weil ich einfach nur hier als neuer Spieler dazugekommen bin, sondern weil ich halt immer harte Arbeit oder hat Arbeit und hat an mir auch Arbeit und so weiter. Also hat er sich schon, war schon so eine kleine Kampfansage, ne, dass man da gesagt hat, hey, mit mir könnt ihr das nicht machen, nur weil ihr jetzt hier denkt, ihr braucht einen neuen super mitspielenden Keeper, okay, eben in Finn Dahmen, den wir vorhin schon angesprochen haben. Heißt das nicht, dass ich jetzt hier zum alten Eisen gehöre oder auf irgendein Abstellgleis gehöre. Finde ich, war eine Top-Reaktion, so genauso musst du es dann auch machen. Ne? Dann, und es war auch so eine Oldschool- Vintage,
Rafael Giekewitz. Ja, ich find gerade
einem Club wie... Sachen im 1 gegen 1 gut gemacht.
Definitiv. Ja. Also bevor wir jetzt auf die einzelnen Szenen gleich sprechen kommen, also vielleicht, ja, weil wir jetzt die Giekewitz-Thematik generell gerade haben oder weil Augsburg ja schon sich auch erkundigt hat nach Finn Dahmen oder auf jeden Fall eigentlich ihn ja schon gerne verpflichten wollte, was ich glaube jetzt nicht mehr unbedingt passieren wird, ne? Ich finde eigentlich, dass so ein Keeper wie Giekewitz dem FCA sehr, sehr gut tut. Und gerade weil Augsburg jetzt in den letzten Saisons auch nicht wirklich stabil war, häufig dann eigentlich mehr mit dem Abstieg als mit allem anderen zu tun hatte. Und das vermutlich auch dieses Jahr nicht so einfach wird, oder sagen wir mal, das Ziel auf jeden Fall ist, das Minimalziel Klassenerhalt. Ja, dann brauchst du, glaube ich, auch einen Keeper, der dir diese Oldschool-Leistung im Zweifel mal bringt, ja, und dann auch entsprechende Erfahrungen schon hat. Klar, es ist cool, wenn du einen mitspielenden Keeper hast, der vielleicht dann auch ein bisschen besser die Spielidee, die du selber hast, umsetzen kann, im eigenen Aufbau etc. Aber wenn dem dann allerdings halt mal die Erfahrung fehlt im Abstiegskampf und da es mal darum geht, einfach hier 25 Bälle abzuwehren, ja, dann würde ich tatsächlich so jemanden wie Giekewitz auch eher bevorzugen, muss ich sagen.
Dann ist ja auch, glaube ich, auch die Frage, ob das dann auch so möglich wäre, wenn du jetzt einen fußballerisch sehr, sehr gut ausgebildeten Keeper hinten drin hast, ob das dann auch mit einer Verteidigung aus Roveleo oder Udukai oder so funktioniert. Ne? ob dann auch dieser flache Spielaufbau so funktioniert. Du kannst die Bälle zwar hinten raus spielen, ja, genau. Genau, also das ist halt auch die Frage, ob das denn überhaupt möglich ist, ne, mit solchen Leuten vor dir. Ne? Und Giekewitz hat es in den letzten Jahren, auch wenn er jetzt so die Form, zumindest in der letzten Saison, ein bisschen absteigend war, weil er da viele, ja, sag ich mal, schwierige, oder sich das Leben oft selber schwer gemacht hat durch sein zu frühes Vorrücken im 1 gegen 1. Ne? Er hat zwar so diese Stärke im 1 gegen 1, man weiß das, glaube ich, auch, aber entsprechend oft versucht er natürlich auch aus so Schüssen, die so um den 16er herum sind, da irgendwie ein 1 gegen 1 darauf zu beschwören. Und das wurde ihm halt in der letzten Saison oft mal zum Verhängnis. Jetzt, wenn man auch guckt, der Saisonstart gegen Freiburg, auch dieses Freistoßtor aus der Distanz, also jetzt, er ist nie komplett frei von Fehlern, aber im Großteil der Spiele hält er dich halt mit ein, zwei richtig guten Paraden so im Spiel. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die beim FC Augsburg vielleicht von vielen Fans so ein bisschen unterschätzt wird, weil er jetzt auch nicht so der eleganteste Keeper da immer ist. Und generell hat man ja irgendwie seit in Augsburg, seitdem Marvin Hitz da irgendwie weg ist, der ja auch nie immer komplett unumstritten war, aber trotzdem ja über Jahre hinweg so eine Konstante so da bei den Vogelstädtern war.
Mit seiner Frisur natürlich auch mehr.
Wurde damals für 7,5 Millionen oder sowas geholt. Ja, genau, die Frisur war natürlich extrem gut, genau. Auch Kubek, ja, wurde damals für 7,5 Millionen oder sowas geholt. Also da denkt man, also an den, bei da hängen jetzt, glaube ich, auch keine Poster von Kubek in irgendwelchen Augsburger Kinderzimmern. Lute war auch so ein guter Schlussmann, aber ist auch kein überragender, der jetzt jedes Spiel da die Bälle festgehalten oder die Tore und Punkte festgehalten hat. Da hat man, glaube ich, mit Giekewitz schon den überdurchschnittlich guten Keeper für den Abstiegskampf, glaube ich, verpflichtet. Und man wäre da nicht gut beraten, wenn man so einen verdienten und ja einfach erfahrenen Spieler einfach mit solchen Fähigkeiten, die einfach für den Fußball, den Augsburg spielt, wenn man die da irgendwie aufs Abgleis, wie sagt man, aufs, du weißt schon, ja. Abstellgleis, genau. Stellen würde. Ja, ja. Genau, absolut, also absolut. Weißt, worauf ich hinaus will. Ne? Und das Spiel hat es ja auch gezeigt. Und letztendlich, im 23. Anlauf hat es dann endlich geklappt. Augsburg hat mal wieder, hat überhaupt mal gegen Leverkusen gewonnen in der Bundesliga. Und das hatten sie sicherlich auch Gikiewicz in ganz, ganz großen Teilen zu verdanken. Ne? Einmal diese Szene, können wir jetzt gleich in die Analyse reingehen, gegen Frimpong, wo er dort im 1 gegen 1 gut rausrückt, hat man eben besprochen, dass er einfach so seine Stärken hat. Auch diesmal gutes Timing gehabt, kam nicht zu früh raus und stellt diesen Block dort einfach gut. Aber ja, so diese Parade gegen Diaby, dieser abgefälschte Schuss, war wirklich extrem gut,
fand ich. Also zuerst mal mit der Szene von Frimpong. Ich finde die auch nicht so, also ist jetzt aus Leverkusener Sicht, nicht so überragend ausgespielt, weil sie Gikiewicz halt auch viel Zeit geben, sagen wir mal so. Also beziehungsweise die Distanz zwischen dann Schussabgabe und Gikiewicz ist schon, wenn Gikiewicz nicht rauskommt, relativ gering. Ja, ja. Also er hat so oder so, hätte er, glaube ich, Fläche gehabt. Also wenn der Ball da vielleicht ein bisschen früher kommt oder der Abschluss direkter gesucht wird, ja, ist es aus Leverkusener Sicht vielleicht dann auch ein bisschen günstiger. Aber natürlich hat Gikiewicz dann die Ruhe gut bewahrt in der ersten Szene gegen Frimpong. Da dann auch seine Erfahrung einfach ausgespielt, weil ich meine, Torwart sieht solche Szenen in seinem Leben auch wahrscheinlich 100 Mal, tausende Male. Also wenn du Training mit dazu zählst, aber auch in Spielsituationen ist das ja ein ganz, ganz häufiger Spielzug. Auch inzwischen einfach durch hohe Außenverteidiger, die du hast und die da mitkommen und überlaufen. Ja, passiert das, glaube ich, häufig. Und die zweite Szene, dieser abgefälschte Schuss, das ist natürlich wirklich bockstark. Also schon die Bewegung eigentlich von Diaby, finde ich, macht es dem Keeper schwierig. Ja, weil da ja auch eine kleine Rückwärtsbewegung nochmal mit dabei gewesen ist und, sagen wir mal, die Schussposition sich dann relativ kurzfristig ergeben hat nur.
Ja, kurze, zackige Bewegung auch
nur von Diaby dort. Und dann wäre eigentlich, also ja, zu Beginn des Schusses war er ja auch noch, sagen wir mal, flach und macht dann diese, ich weiß gar nicht, wer es jetzt da war, der den Ball abgefälscht hatte, ja, aber macht dann diesen Bogen und wäre eigentlich prädestiniert dafür gewesen, dass er schön hinter dir reinfällt, aber auch da noch toll reagiert mit so einem Zwischenschritt, ja, sich da nochmal gut abgedrückt und ich glaube, auch, sei jetzt mal, die Stabilität in der Hand, die da noch mit dabei war, also die kommt ja auch eigentlich, man sieht es ja nur mit den Fingern so richtig dran und wie er den da nochmal drüber lupft über die Latte. Ja, viele, viele Sachen richtig gemacht in der Szene, würde ich so meinen, aus meiner bescheidenen Sicht.
Ja, absolut, ja, ist absolut richtig. Also kurz zur Vollständigkeit, es war Iago, der den Ball da abgefälscht hat und den Ball dann zu dieser Bogenlampe gemacht hat, die sie dann letztendlich auch war. Du hast ja schon gesagt, dieser Zwischenschritt, den Gikiewicz macht, der war elementar und ich glaube auch ganz, ganz wichtig war vorher noch, dass er nicht einfach nur quasi frontal zum Schützen, ne, zu Diaby dort stand, sondern sich leicht seitlich eingedreht hat und dadurch eben noch macht er zwei kleine, kurze Zwischenschritte und drückt sich dann auch mit dem linken Bein, also das Bein, was quasi näher zur Linie ist, ab. Würde er sich mit dem rechten Bein abdrücken, wäre er natürlich nicht so nah an der Linie, hätte dann auch weniger Reichweite und wäre dann wahrscheinlich schon eher nach unten gefallen. So wählt er auch dann intuitiv einfach, ne, das richtige Abdruckbein, das richtige Absprungbein und dann auch diese von dir angesprochene Stabilität in der Hand. Ich glaube, die hast du auch nur, weil er tatsächlich auch die obere Hand nimmt. Also hätte er die linke Hand genommen, ist es ja recht schwierig, dann auch die Spannung im ganzen Oberkörper zu halten, um den Ball dann noch drüber über die Latte zu tippen. Also jetzt in der Szene, wie er es gemacht hat, mit der rechten Hand, mit der oberen Hand, muss er den Ball ja in Anführungsstrichen nur oben auf die Hand fallen lassen und kann die so von unten so leicht wegdrücken oder so nur so quasi im Fallen so wegdrücken in der Bewegung mit. Hätte er die linke Hand genommen, wäre es dann schwieriger geworden, weil da braucht er viel, viel mehr Körperspannung und viel, viel mehr Kraft überhaupt, um die linke Hand überhaupt oben zu halten, weil dich zieht es ja quasi von unten durch die Schwerkraft, zieht sich ja zum Boden. Ne? Wenn du eben deinen Arm oben lässt, dann zielt sie zwar immer noch nach unten, aber der rechte Arm, in dem Fall jetzt von Gikiewicz, bleibt da trotzdem oben, auch wenn du nach unten fällst. Und da brauchst du keine Kraft, zumindest nicht zu viel Kraft, um die Hand da oben zu lassen. Das macht er, finde ich, sehr, sehr gut. Und dann eben durch diese Absprungtechnik, ne, linkes Bein plus leicht eingedreht, hat er im Hechten sozusagen noch mehr Zeit, um auf diese Flugkurve des Balles zu reagieren, als wenn er jetzt einfach nur gerade stehen, ich laufe gerade nach hinten und drücke mich dann ab, wo ich sowieso nicht mehr so viel Abdruck oder zu viel Kraft hätte. Und gleichzeitig eben auch, ne, diese rechte Hand, das war koordinativ, technisch, wirklich, habe ich nichts zu meckern, war überragend gemacht.
Ja, ja.
Bisschen viel Physik dabei gewesen, aber soll ja ab und zu auch mal wichtig sein.
Ja, so. Spielt immer eine Rolle, glaube ich. Aber ja, auf jeden Fall, ich glaube, wenn er da nur einen Teil seines Bewegungsablaufs ein bisschen anders gestaltet, weiß ich nicht, ob er überhaupt noch rankommt an den Ball. Also, ich meine, gerade wenn er jetzt hier nicht die rechte, sondern die linke Hand nehmen würde, ich glaube, da wäre er definitiv nicht rangekommen.
Da hast du gar nicht die Kraft, den Ball so nach, weil dann musst du ihn quasi von unten so aktiv mitwischen. Ja, genau. Das wird extrem schwer. Weil dann wischst du den ja quasi eher, wenn du den von unten so hoch wischst, dann wischst du den ja eher quasi so von der Linie weg. Was dir natürlich auch nicht komplett gelingt, weil du ja so im Rückwärtsfallen bist. Wäre sehr schwierig geworden mit der linken Hand auf jeden Fall.
Klingt logisch. Hätte auch der ehemalige Physiklehrer hier nichts auszusetzen an der Erklärung.
Schön. Hat trotzdem nur zu einer irgendwie vier Punkte waren es im Physik-Abi. Also,
Grüße gehen raus an den Herrn.
Naja. Aber Grüße, Herrn G. Punkt. So, letzte Szene tatsächlich noch, das war auch dann die Szene, die direkt danach im Anschluss aus dieser Ecke dann rauskam, als Serdar Asmund aus wenigen Metern geköpft hat, war jetzt technisch, taktisch nicht ganz so hochwertig oder ganz so anspruchsvoll wie Gikiewicz, aber was er, finde ich, trotzdem gut macht, ne? Als Asmund so auf Höhe des 5-Meter-Raumes da zum Kopfball kommt, Gikiewicz setzt sich gut nach hinten ab, hat mehr Reaktionszeit, behält, was ganz, ganz wichtig ist, finde ich, die Hände immer vor dem Körper, hat dadurch einfach eine kürzere Aktionszeit, und hält dann diesen Ball, der sicherlich relativ nah, so wie es dann aussieht, ne, auf Mann kommt. Aber das war ja trotzdem auch, hat er sich trotzdem auch erarbeitet, dass der Ball auch auf Mann kam und er auch die nötige Reaktionszeit hatte, um den Ball dann irgendwie noch abzuwehren mit den Händen. Und auch fein, ganz, ganz wichtig, ne? Vor ihm war ganz, ganz viel los. Einige Augsburger, ich sehe gerade mal nach, wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Leverkusener, nur im 5-Meter-Raum. Gikiewicz lenkt den Ball wirklich glasklar zur Seite.
So, dass eben kein Abpraller zustande kommen kann. Oder zumindest gut, unmittelbar gefährlich ist, ja.
Genau. Genau. Und das war vielleicht diese abschließende Szene, so die mir bei Gikiewicz sehr, sehr gut nochmal gefallen hat und einfach zeigt, wie wichtig er für diese Mannschaft immer noch ist und was er der Mannschaft immer noch geben kann, bei allen vorher angesprochenen Schwächen, die er zweifelsohne hat.
Ja, richtig. Was ich vielleicht noch dann hinzufügen kann, an der Szene auch gut gefällt, ist, dass er ja zuerst rauskommt, sage ich jetzt mal, ne? Überlegt, ob er rauskommen soll, aber dann sich dazu entscheidet, okay, ich komme hier wahrscheinlich nicht ran und geht wieder zurück auf die Linie. Und es hat schon Hand und Fuß gehabt. Also es sah jetzt nicht so aus, als würde er hier im Strafraum herumirren und quasi keinen Überblick, keine Präsenz auch da dann zu haben dementsprechend, sondern das war dann schon auch eine kontrollierte, saubere und richtige Entscheidung, die er da getroffen hat, glaube ich. Ist ja auch so ein Aspekt manchmal, den man auch unter diesem Punkt, dass man diese Präsenz, diese Ausstrahlung und Aura von einem Keeper haben will, wo ja so Thema Strafraumbeherrschung bei solchen Eckballsituationen etc. Ja auch immer vielleicht dann nochmal ein bisschen besonders im Fokus steht, ob man das kann oder nicht. Ja, und was dann auch für Souveränität irgendwo sorgt oder weniger. Und das hatte er hier in dieser Szene auf jeden Fall.
Ja, und Gikiewicz, was du auch sagtest, dass er sich dann, was er das auch Hand und Fuß hatte, also er versucht dann gar nicht nochmal irgendwie auf halben Wege sich da irgendwie entgegenzuschmeißen, sondern er weiß ganz genau, okay, verdammt, ich komme jetzt hier nicht hin, mach dich nach hinten, versucht deine Reaktionszeit so gut es geht zu maximieren. Ne? Gerade bei Kopfbällen braucht man das weil die meistens so neben den Körper geschossen werden oder so, wo man dann noch schnell in so eine Abkippbewegung reinkommt. Macht er ja, finde ich, sehr, sehr gut und sicherlich auch zurückzuführen aus seiner Erfahrung, die er einfach hat.
Ja, halt Ball festhalten, ne?
Ja, sehr gut, genau. Kein Schnickschnack. Das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz gutes Schlusswort in diesem zweiten Spieltag hier, die Folge 27 des Keep-Analyse-Podcasts.
Ja, zeichnet unsere Kommentatur hier auch. Kein Schnickschnack, sondern nur auf den Punkt. Bis auf jetzt gute Schlussworte. So.
Ach, das stimmt schon. Also ein bisschen loben muss man ja auch, kann man gerne ein bisschen überschwänglich sein, dass man da hin und wieder auch mal das Abstellgleis, da auch mal eine Silber vergisst. Das kommt halt
ab und zu. Das passiert auch Leuten, die bei Sky Sport News HD die als Experten zugeschaltet sind, ja.
Zugestellt werden, genau. passiert selbst Doktor.
Korrekt, ja. Ich sagen. Eben besonders häufig dann.
Ja. Genau. Ja, Max, schön, dass du es einrichten konntest, dass wir mal wieder hier fast eine Stunde über die Torhüter sprechen konnten. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch.
Wir hören uns dann im Laufe der Saison wieder. Vermutlich.
Im Laufe der Saison, das hoffe ich, gar nicht allzu ferner Zukunft. Nächste Woche kann ich auf jeden Fall schon mal sagen, dass Johannes wieder hier sein wird. Also entweder habe ich jetzt hier Freudensprünge gehört an den Endgeräten von den ZuhörerInnen, die das jetzt hier gehört haben, oder eben einen lauten Seufzer, aber ich glaube, es war tatsächlich Ersteres. In diesem Sinne, ja, schaltet nächste Woche einfach wieder ein und dann würde ich sagen, hören wir uns dahin.
Ciao,
wieder.
Ciao.
Bis dann.
Oh, Casillas! Performs a second miracle save.
Manuel Neuer had to win that race.
Alisson is up from the back. In it comes. Alisson! Oh, would you believe it?
Still going, Salah. Courtois again.
What a save.
Fantastic save.